Liebe Gemeinde, unser Thema heute Morgen klingt auf den ersten Blick politisch sehr unkorrekt. Unser Verhältnis zu den Ungläubigen. Unser Verhältnis zu den Ungläubigen. In dieser Formulierung, da stecken gleich mindestens zwei Fallen. Also andere als Ungläubige zu bezeichnen, das hört man heutzutage öffentlich vorzugsweise aus der Richtung des Islam. Etwa wenn in Sure 9, Vers 124 oder Vers 123, je nach Koranausgabe, es heißt, O ihr, die ihr glaubt, kämpft gegen die Ungläubigen, die in eurer Nähe sind. Und wahrlich, lasst sie Härte in euch verspüren und wisset, Allah ist mit den Gottesfürchtigen. Und dann kommt schnell die Schlussfolgerung, ja, wer andere als Ungläubige bezeichnet, der neigt dazu, sie menschlich zu verachten oder abzulehnen, möglicherweise sogar zu bedrängen, das klingt fast fanatisch. Und dann kommt dazu, wer andere als ungläubig bezeichnet, sich selbst dagegen als gläubig, der sieht sich schnell dem Vorwurf der Anmaßung ausgesetzt. Ja? Und deshalb sichert man sich in der theologischen Diskussion oft dadurch ab, dass man statt von Ungläubigen lieber von Andersgläubigen spricht. Und damit ist dann häufig, nicht immer, aber häufig, auch eine Relativierung, eine Rücknahme des Wahrheitsanspruchs verbunden, so nach dem Motto, wir glauben eben nur anders. Jeder ist gleichermaßen im Recht. Und nicht selten führt diese Haltung dann dazu, dass der Begriff Mission durch Dialog ersetzt wird. Auch das kennen Sie. Solange ich mein Gegenüber für ungläubig halte, beziehungsweise für den Anhänger eines falschen Glaubens, werde ich versuchen, ihn zu missionieren. Wenn er dagegen nur andersgläubig ist und sein Glaube genauso wahr wie meiner, möglicherweise, dann besteht überhaupt keine dringliche Veranlassung zur Mission, dann können wir uns auf einen Dialog beschränken, indem wir uns gegenseitig bereichern, unseren jeweiligen Glauben durch die Erkenntnisse des anderen ergänzen und möglicherweise am Ende sogar zu der Auffassung gelangen, dass wir doch eigentlich letztlich den gleichen Glauben haben. Ein Beispiel dafür wäre etwa die Videobotschaft von Papst Franziskus vom Januar, die wir ja neulich uns angeguckt haben, aber man kann sicherlich aus dem Bereich der EKD ähnliche und genauso theologisch gravierende Beispiele finden. Mit Paulus ist dieser Relativismus und diese Aufweichung der Wahrheitsfronten nicht zu haben. Mit dem Rest der Bibel auch nicht. Denn die Bibel unterscheidet immer wieder ganz selbstverständlich zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Ohne dass dabei die Ungläubigen in irgendeiner Weise diskriminiert würden, aber sie werden ernst genommen in ihrer Überzeugung. Einige Beispiele. Jesus sagt zu Thomas, als der noch zweifelt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Petrus schreibt über jene, die sich dem Evangelium verschlossen haben, in 1. Petrus 2, Vers 7, den Ungläubigen ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. In Apostelgeschichte 14, Vers 2 berichtet Lukas, die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Seelen der Heiden gegen die Brüder auf. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 31, wo er um Fürbitte anlässlich seiner Jerusalemreise betet, damit ich errettet werde, von den Ungläubigen in Judäa. In 1. Korinther 6 warnt er die Christen nicht gegeneinander zu klagen vor den Ungläubigen, das heißt vor einem weltlichen Gericht. Und in 2. Korinther 6, Vers 14 schreibt er uns die Mahnung ins Herz, zieht nicht am selben Joch mit den Ungläubigen. Also die Bibel spricht ganz unbefangen von Ungläubigen. Und wenn, dann bezieht sie das immer auf einen ganz bestimmten Maßstab für den Glauben. Wer den Glauben ablehnt, nämlich den Glauben, den der lebendige Gott in der Bibel offenbart hat, der ist im Sinne der Bibel ungläubig. Das ist keine Diskriminierung, sondern eine Tatsachenfeststellung. Es wird ja niemand gezwungen, gläubig zu sein. Und dennoch spricht die Bibel vom Unglauben mit großer Sorge. Und im Verlauf der Römerauslegung hatten wir schon mehrfach gesehen, welche Sorgen sich Paulus um seine ungläubigen Volksgenossen macht. Bei der letzten Römerpredigt am vorletzten Sonntag lautete das Thema das Rätsel des Unglaubens. Da waren wir bis Römer 11, Vers 10 gekommen. Sie können das über beg-hannover.de nochmal nachhören. Und da hatte Paulus gezeigt, Israel ist als Volk besonders gesegnet und besonders privilegiert und umso tragischer, dass sie im Unglauben verharren und sich in Unglauben verstrickt haben. Und dann endet dieser Abschnitt damit, wie Gott auf den Unglauben seines Volkes reagiert, nämlich indem er sie weiter verstockt. Sozusagen Gottes Antwort auf den Unglauben ist, dass er sie in ihrem Unglauben gewissermaßen festnagelt. Vers 8, Römer 11, Vers 8, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen, Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Also das, worauf sie sich verlassen haben, ihr Tisch, das, wo sie ihre Geborgenheit, ihre Stärke darin gesucht haben, das wird ihnen zum Verderben werden, weil sie den Herrn und den von ihm gesandten Messias ablehnen. Soweit waren wir im Römerbrief gekommen, Kapitel 11, Vers 10. Und für Paulus ist die Akte damit aber noch nicht geschlossen. Er weiß, es kann das noch nicht Gottes letztes Wort sein über Israel. Er weiß, es muss noch eine Chance geben, aufgrund der großen Verheißung, auch derer, die wir heute in der Lesung Hesekiel 37 gehört haben. Und Paulus, und das ist jetzt ganz wichtig, Paulus behandelt dieses Thema nicht als Zuschauer, sondern Paulus fragt in den nächsten Versen, wie kann ich helfen? Was soll ich tun? Und daraus ist unser Thema für die Predigt heute Morgen erwachsen. Das Thema lautet, unser Verhältnis zu den Ungläubigen. Wie sollen wir uns ihnen gegenüber verhalten? Jeder Christ ist bestimmt an der einen oder anderen Stelle mit dieser Frage konfrontiert. Und natürlich kann man das Verhältnis zwischen Paulus und seinen ungläubigen jüdischen Volksgenossen nicht eins zu eins vergleichen mit dem Verhältnis zwischen uns und unseren ungläubigen heidnischen Zeitgenossen. Das ist nicht möglich, eben weil das jüdische Volk schon eine Sonderstellung in Gottes Augen besitzt und ganz besondere Verheißungen und eine ganz besondere Geschichte hat. Und dennoch gibt es prinzipielle Gemeinsamkeiten, auf die Gottes Wort uns stößt. Und deshalb, liebe Gemeinde, studieren wir diesen Text heute Morgen nicht nur mit historischem Interesse, so nach dem Motto, wie war das damals bei Paulus, sondern wir studieren diesen Text mit der ganz persönlichen Frage, was will Jesus uns zeigen für unser Verhältnis zu den Ungläubigen, mit denen wir es zu tun haben. Das ist das Thema. Und nun ist zunächst spannend, wie Paulus den Unglauben seiner Landsleute beschreibt. Und das wollen wir jetzt in den ersten Versen unseres Predigtextes lesen, Römer 11 ab Vers 11. Und Sie haben diesen Text vor sich. Ich frage nun, sind Sie, nämlich Israel, denn gestrauchelt, damit Sie fallen sollten? Das sei ferne, stärkste griechische Verneinung. Sondern durch Ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um Sie, nämlich die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber Ihr Fall der Reichtum der Welt und Ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr Ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns diesen Text in unser Herz hineinsprichst und dass wir verstehen, was wir tun sollen. Amen. Also, wie beschreibt Paulus den Unglauben seiner Landsleute? In Vers 11 sagt er, sie sind gestrauchelt. In Vers 12 spricht er von ihrem Fall bzw. ihrem Verlust. In Vers 15 benennt er die Folge dessen, ihre Verwerfung durch Gott. Und in Vers 22 sagt er dann nochmal, welche gefallen sind. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Das sind seine Landsleute. Und in Vers 23 spricht er davon, dass sie möglichst nicht im Unglauben verharren mögen. Aber das heißt, zurzeit befinden sie sich in diesem Unglauben. Worin besteht ihr Abfall? Worin besteht ihr Unglaube? Worin besteht ihr Straucheln? Der Römerbrief gibt darauf eine ganz deutliche Antwort. Er sagt, sie haben Jesus abgelehnt. Jesus, den Gott ihnen als Retter und Messias geschickt hatte. Und so hält es ja das offizielle Judentum bis heute. Sie lehnen Jesus ab. Das ist überhaupt die Substanz. Das ist der Kern allen Unglaubens im Sinne der Bibel, dass wir Jesus ablehnen. Und zwar den Jesus, den die Bibel uns offenbart. Den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Das Sühnopfer für unsere Schuld, den Auferstandenen. Gottes eigenen Sohn. Also der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben entscheidet sich an der Person Jesu. Denken Sie an diese Schlüsselverse, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Denken Sie an Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Rettung und ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben zum Heil, nämlich als der Name Jesu. Und genau so finden wir das bei Paulus auch in Römer 3, in Römer 5. Ich will nur als ein Beispiel nochmal Römer 8 in Erinnerung bringen. Dieses Kapitel, das beginnt mit den Worten: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und am Ende, gegen Ende von Kapitel 8 in Vers 31 sagt Paulus: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also es entscheidet sich immer an Jesus, ganz klar. Und Israels mehrheitliche Reaktion hatten wir in Römer 10, Vers 21 am Ende gesehen. Da sagt Gott: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Sie lehnen Jesus ab als den Retter, als den Messias bis heute. Und Jesaja 53, da beschreibt schon der Prophet Jesaja, was das Volk Israel einmal im Rückblick bekennen wird. Wenn sie sich im großen Stil bekehren am Ende der Zeit, dann werden sie bekennen im Rückblick auf Jesus: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist Israels Gebet am Ende der Zeiten, wenn sie erkennen, was sie mit Jesus getan haben. Und trotzdem hat Paulus Hoffnung für sein Volk. Warum? Weil er weiß, was ihm aus dem Alten Testament bekannt war und aus dem, was Gott ihm als Apostel besonders offenbart hatte. Gott hat seinen letzten Trumpf noch nicht ausgespielt. Gott hat einen genialen Plan, um Israel doch noch zu retten. Und in den ersten beiden Versen, also 11 und 12, entfaltet Paulus diesen Plan einmal im Überblick. Da sagt er: Durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Paulus zeigt hier im Grunde einen Drei-Stufen-Plan. Stufe A: Durch Israels Fall gelangt das Evangelium umso schneller zu den Heiden. Stufe B: Durch die Bekehrung der Heiden wird Israel zur Eifersucht provoziert und dadurch kommen Juden zum lebendigen Glauben. Stufe C: Diese Bekehrung von Juden wird sich wieder segensreich für die ganze Welt auswirken. Das ist Gottes Drei-Stufen-Plan. Das ist Gottes genialer Geschichtsplan. Und was Paulus hier beschreibt, das würde man in moderner Ausdrucksweise als Synergieeffekte bezeichnen. Also die Bekehrung der Heiden hat positive Auswirkungen für die Juden und die Bekehrung von Juden bringt neuen Segen für die Heiden. Und diese Vorgänge beschleunigen sich gegenseitig und dynamisieren sich gegenseitig. Das sind richtige klassische Synergieeffekte. Also Stufe A: Israels Ablehnung führt zur Bekehrung der Heiden. Dieses Muster finden wir ja immer wieder. Wenn Sie sehen in der Apostelgeschichte, dass die Verkündiger zuerst zu den Synagogen gehen, da kriegen sie eine Abfuhr und dann wenden sie sich zu den Heiden in dieser jeweiligen Stadt. Das können wir zum Beispiel in Antiochia Pisidien sehen. Apostelgeschichte 13, Vers 46 beschreibt Lukas uns das mit folgenden Worten. Apostelgeschichte 13, Vers 46. Da sagen Paulus und Barnabas dann zu den Juden: Euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Klassisches Modell. Und so lesen wir das dann auch in Korinth, so lesen wir es in Ephesus, so lesen wir es am Ende der Apostelgeschichte nochmal, als Paulus inzwischen in Rom angekommen ist. Und da sagt er den Juden, die das Evangelium ablehnen: Das Herz dieses Volkes ist verstockt, so sei es euch kundgetan, Vers 28, dass den Heiden dieses Heil gesandt ist und sie werden es hören. Das ist die Dynamik. Israels Ablehnung beschleunigt die Bekehrung der Heiden. Und schon der Herr Jesus hatte das ja selbst angekündigt, zum Beispiel auch in diesen Gleichnissen vom großen Festmahl, wo die Erstgerufenen ablehnen und dann geht der Bote an die Hecken und Zäune und holt die anderen dazu und sie hören es und kommen dankbar ins Haus des Einladenden. Matthäus 22 und Lukas 14 finden Sie diese Gleichnisse. Und Paulus beschreibt hier, was den Heiden alles geschenkt wird. Wenn Sie Vers 11 angucken, das Heil. Durch ihren Fall wurde das Heil, das ist die Rettung, die Gotteskindschaft. In Vers 12 spricht Paulus vom Reichtum. Ihr Fall wurde der Reichtum der Welt, der Reichtum der Erlösung, der Reichtum des Friedens mit Gott, der Reichtum des ewigen Lebens. In Vers 15 benennt Paulus diesen Reichtum mit dem Wort Versöhnung mit Gott. So hat es Gott gemacht. Das ist Stufe A. Israel lehnt ab, die Heiden bekehren sich. So, und dann kommt Stufe B. Die Bekehrung der Heiden rüttelt jetzt manche Juden auf. Und Paulus weiß, es wird nicht erfolglos bleiben, sondern sie werden zur Eifersucht gereizt, wie er hier schreibt. Und die Perspektive ist ihre Fülle in Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Am Ende wird sich ein großer Teil bekehren. Denken Sie nochmal an die Lesung aus Hesekiel 37, wie diese toten Gebeine zu neuem Leben erweckt werden. Und sie werden aufblühen und sich dem Messias zuwenden. Oder denken Sie an diese Ankündigung von Sacharja 12, Vers 10. Sie werden erkennen, entsetzt, wen sie da durchbohrt haben. Und Jeremia 31, ab Vers 31. Sie werden ein neues Herz bekommen, sie werden umkehren. Und dann kommt Stufe C. Wenn Israel sich bekehrt, wird daraus wieder viel, viel mehr Segen auch für die anderen erfolgen. Und das ist wieder so eine typische Paulus Argumentation a fortiori vom Kleineren zum Größeren, dass er in Vers 12 sagt, wenn schon ihr Fall so segensreich wird, wie viel mehr ihre Fülle? Und dann in Vers 15 nochmal das gleiche Argumentationsmuster, wenn schon ihre Verwerfung durch Gott, weil Gott sie richtet, Versöhnung für die Heiden bringt, wie viel dann erst ihre Annahme durch Gott wird Leben aus den Toten sein, Hesekiel 37. Und unter den Auslegern ist man sich nicht so ganz einig, was genau Paulus mit Leben aus den Toten meint. Das kann verschiedene Aspekte berühren, wenn sie sich dann bekehren, Leben aus den Toten. Das kann einmal die große Perspektive sein, wenn Israel sich bekehrt, dann wird Gott, das geschieht ja bei der Wiederkunft Jesu, darüber werden wir übrigens am Ende von Römer 11 noch genaueres lesen in den nächsten Wochen. Wenn Israel sich bekehrt, dann wird Gott seinen Heilsplan in die nächste große Epoche führen. Dann kommt das Millennium, dann kommt das große Friedensreich, das tausendjährige Reich. Da wird auch das Evangelium von Jesus weiter ausgebreitet werden. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu wird gewissermaßen Israel als Nation, alle, die dann noch leben, sich bekehren am Stück und gewissermaßen die Wiedergeburt der Nation Israel als gläubiges Volk geschehen. Und dieses Leben aus den Toten, das wird sich auch wörtlich erfüllen, wenn diejenigen, die in der Trübsalzeit als Märtyrer starben, bei der Wiederkunft Jesu von den Toten auferstehen. Also es sind verschiedene Aspekte, die unter dieses Leben aus dem Toten fallen können. Und man kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, welchen Aspekt Paulus hier besonders im Blick hat. Aber vielleicht hat er es bewusst so offen gelassen. Das ist diese große Perspektive, auf die Gott seine Geschichte zuführt. Es gibt Hoffnung, trotz aller massiven Realität des Unglaubens und der Verzweiflung, der sich Paulus gegenüber sieht. Gottes genialer Geschichtsplan für Juden und Heiden. Das ist die große Linie. Und jetzt kommt die persönliche Frage. Was bedeutet das für mein Verhältnis zu den Ungläubigen? Was bedeutet das für mein Verhältnis zu den Ungläubigen? Und da gibt uns Paulus mehrere konkrete Hilfen. Erstens, halte dich an Gottes Plan. Halte dich an Gottes Plan. Sehen Sie, in den Versen 13 bis 15, da wiederholt Paulus nochmal mit persönlichen Worten den allgemeinen Plan Gottes, den er in Vers 11 bis 12 schon mal gezeichnet hat. Da stellt er sich gewissermaßen nochmal mit seiner Person in diesen generellen Plan von Vers 11 bis 12 rein. Da wiederholt er im Grunde nochmal diese drei Stufen. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich als Apostel der Heiden bin, als Evangelium kommt zu den Heiden, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie, das ist die zweite Stufe, meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann? Denn wenn ihre Verwerfung jetzt die große Perspektive wieder die Versöhnung der Welt zur Folge hat, was wird erst ihre Annahme zur Folge haben, anderes als Leben aus den Toten? Also Paulus stellt sich ganz persönlich mit seinem Dienst in diese große Perspektive hinein. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Halte dich an Gottes Plan. Paulus sagt, ich bringe in Vers 13, das ist der entscheidende Vers für diesen Punkt, ich bringe meinen Dienst zu Ehren. Was heißt das? Das heißt nicht, ich singe ein Loblied auf meine Arbeit, könnte man ja auch denken, sondern es heißt, ich setze alles daran, meinem Auftrag alle Ehre zu erweisen. Ich setze alles daran, meinen Auftrag gewissenhaft zu erfüllen. Ich setze mich mit ganzer Kraft ein, ich gebe den vollen Einsatz. um den Auftrag zu erfüllen, den der Herr für mich, Paulus, innerhalb dieses Plans vorgesehen hat. Ich gebe alles, um meinen Dienst mit Hingabe auszuüben. Das ist gemeint. Ich bringe meinen Dienst zu Ehren. Und das konnte Paulus für seinen ganzen Dienst sagen, aber hier sagt er es besonders bezogen auf seine Verantwortung für die Ungläubigen. Und damit gibt er uns ein erstes großes Vorbild. Das heißt, halte dich an Gottes Plan in deinem Verhalten gegenüber den Ungläubigen. Halte dich an Gottes Plan. Und was sah dieser Gottesplan für Paulus zunächst vor? Heidenmission. Das sagt er ja auch hier, ne? In Vers 13. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Paulus hätte ja auch sagen können, Leute, ich habe keine innere Ruhe, zu den Heiden zu gehen. Die Juden liegen mir so auf dem Herzen, ich kann jetzt nicht zu den Heiden gehen, ich muss zu den Juden gehen. Um die mache ich mir besondere Sorgen. Aber Gott hat ihm gesagt, werde du der Heidenapostel, du bist besonders begabt dafür und ausgerüstet dafür, beauftragt dafür. Wenn es nach Paulus Plan gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich vorwiegend zu seinen jüdischen Brüdern gegangen. Aber Gott hatte gesagt, nein, Paulus, Heidenmissionar. Aber Paulus war getrost, denn auch als Heidenmissionar kann ich meinen ungläubigen Volksgenossen nützlich sein. Denn auch als Heidenmissionar stärke ich ja den Synergieeffekt, dass die Heiden sich bekehren, die Juden eifersüchtig werden, sich die Juden bekehren. Halte dich an Gottes Plan. Das ist das erste Prinzip, was wir hier für unser Verhalten gegenüber den Ungläubigen lernen. Halte dich an Gottes Plan. Das heißt für uns übersetzt, begegne den Ungläubigen so, wie Gott es für dich vorgesehen hat, dass du deinen Platz einnehmen und dich den Ungläubigen gegenüber verhalten sollst. Das heißt, bemühe dich um einen glaubwürdigen Lebensstil gegenüber den Ungläubigen. Das hat Jesus ja in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 5, Vers 16, lass euer Licht leuchten vor den Menschen. Seid glaubwürdig in eurem Lebensstil, gewinnt sie, dass sie sehen, dass ihr echt seid, dass ihr liebevoll seid, dass ihr zuverlässig seid. Halte dich an Gottes Plan, tu ihnen Gutes, wo du kannst. Galater 6, Vers 10 sagt, tut Gutes an jedermann. Dann wird nochmal betont, besonders an des Glaubensgenossen. Aber an jedermann. Das heißt auch an den Ungläubigen. Halte dich an Gottes Plan. Wenn du bereits in einer Ehe mit einem Nichtchristen bist, also wenn du nicht vor der Entscheidung stehst, sondern wenn du in einer Ehe mit einem Nichtchristen bist, heißt das nach 1. Petrus 3, dass auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen gewonnen werden sollen. Also die wissen ja, dass die Frau glaubt und was die glaubt, das hat ihnen ja erzählt. Aber sie sollen ihrem Mann deutlich machen, dass sie ihn lieben, auch wenn er kein Christ ist, und sollen durch ein vorbildliches Leben ihn zum Nachdenken bringen, warum sie denn so vorbildlich leben. Halte dich an Gottes Plan. Wenn du noch vor der Entscheidung stehst, wen du heiraten willst und sollst, gilt auch wieder, halte dich an Gottes Plan gegenüber den Ungläubigen. Das heißt, verheirate dich nicht mit ihnen, wenn du noch vor dieser Entscheidung stehst. Ganz einfach, 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am selben Joch mit den Ungläubigen. Das ist der Grundsatz, das ist dort, das stimmt schon, in 2. Korinther 6, Vers 14, nicht ausschließlich auf die Ehe bezogen, nicht ausschließlich, aber wo lebt man enger miteinander als in der Ehe? Wo steht man mehr gemeinsam unter einem und demselben Joch? Wo ist es wichtiger, eine gemeinsame Grundlage zu haben? Zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Das heißt, halte dich an Gottes Plan, heirate keinen Nichtchristen, wenn du Christ bist. Und das geht schon auch aus dem positiven Konzept der Ehe hervor. Überlegen wir mal, die Bibel macht deutlich, dass der tiefste Sinn einer christlichen Ehe darin besteht, gemeinsam zur Ehre Gottes zu leben. Das ist Epheser 5. Das ist der tiefste Sinn einer christlichen Ehe. Gemeinsam zur Ehre Gottes zu leben und dem Herrn zu dienen. Und schon von daher ist klar, dass ein Christ sich nicht mit einem Nichtchristen verheiraten soll. Also halte dich an Gottes Plan, solange du noch in der Lage bist, das entscheiden zu können. Man könnte ja denken, wenn ich mich emotional mit jemandem verbinde, wird er mir das Evangelium besonders gut abnehmen. Die seelsorgerliche Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist. Dass es manchmal zu Scheinbekehrungen kommen kann, vielleicht weil der Betreffende seine Ruhe haben will oder weil er dem Ehepartner einen Gefallen tun will. Aber es ist in der Regel sehr viel Herzeleid damit verbunden. Und wenn Gott dann trotzdem gnädig ist und in so einer Situation das mal schenkt, dass jemand sich echt bekehrt, dann rechtfertigt das nicht mutwillig, sich auf diese Situation wieder einzulassen, wenn man noch davor steht. Halte dich an Gottes Plan. Das heißt auch für als Christ keinen Rechtsstreit vor Ungläubigen, vor einem weltlichen Gericht. Wir dürfen als Christen nicht gegen einen anderen Christen vor ein weltliches Gericht ziehen. 1. Korinther 6, weil wir ihnen sonst ein ganz schlechtes Beispiel böten. Halte dich an Gottes Plan. Und schließlich halte dich an Gottes Plan heißt, bring ihm das Evangelium so, wie der Herr es uns vorgegeben hat. Ändere das Evangelium nicht nach deinem eigenen Gutdünken ab. Das heißt nicht, dass wir in jedem Gespräch alles sagen könnten oder alles sagen müssten. Manchmal kommen wir nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber halte dich an Gottes Plan, heißt da, mach keine inhaltlichen Abstriche. Glaube nicht, dass du das Evangelium besser frisieren könntest, als es Gott dir vorgegeben hat. Nach dem Motto, sprich lieber nicht von der Sünde oder nur von der Liebe Gottes, das kann den Ungläubigen besser erreichen. Sondern nein, halte dich an Gottes Plan. Nimm deinen Platz so ein, wie Gott es vorgegeben hat. Und gib das Evangelium so weiter, wie Gott es uns anvertraut hat. Setz alles dran, dass du sagen kannst, ich bringe meinen Dienst zu Ehren. Das Vers 13. Das heißt, ich will meinen Dienst so ausüben, wie Gott ihn mir aufgetragen hat, wie Gott ihn mir vorgegeben hat. Das ist das Erste, was Paulus uns hier für unser Verhältnis zu den Ungläubigen vorgibt. Halte dich an Gottes Plan. Und ein Zweites. Hoffe auf ihre Bekehrung. Hoffe auf ihre Bekehrung. Diese Hoffnung ist wie eine Klammer um diesen Text herumgelegt. Schon im Vers 11 sagt er, das Ziel soll nicht sein, dass sie fallen sollten, sondern dass sie gerettet werden. Und dann diese Hoffnung, Vers 14, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zu Eifersucht reizen, etliche von ihnen retten kann. Und diese Hoffnung nochmal am Ende in Vers 23, was schon ja quasi jenseits unseres Predigtextes ist, jenen dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Hoffe auf ihre Bekehrung. Und ihr Lieben, auch an diesem Punkt sind wir immer gefährdet, dass wir, wenn wir eine Zeit lang für jemanden gebetet haben und sich scheinbar nichts ändert, wir den Betreffenden dann schnell abschreiben. Das ist unsere Gefährdung. Dass wir sagen, ach, es bringt ja doch nichts. Es hilft ja nichts. Es tut sich ja scheinbar nichts. Und was für ein Vorbild ist da Paulus, trotz der vielen üblen Erfahrungen, die er zum Teil mit seinen Landsleuten gemacht hat. Und so entschlossen er sich in seinen Dienst für die Heiden auch hineingibt, so hat er doch seine jüdischen Volksgenossen nicht vergessen. Etliche retten, sagt er, etliche retten. Paulus sagt nicht alle retten in Vers 14, obwohl er das sicher gern würde, aber dafür hat er keine Verheißung, alle zu retten, aber etliche retten. So viel wie irgend möglich, etliche retten. Und natürlich am Ende, das sehen wir am Ende auch von Römer 11, wird sich Israel als Ganzes bekehren, was dann noch lebt. Aber jetzt schon so viele wie irgend möglich, die sterben ja bis dahin. Und das erinnert uns an diese Formulierung in 1. Korinther 9, Vers 22, wo Paulus gesagt hatte, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Etliche rette, so viel wie irgend möglich. Hoffe auf ihre Bekehrung. Und selbst mit seinem Heidenapostolat will Paulus sich für dieses Ziel mit einsetzen, dass Israel gerettet wird. Das sind ja diese drei Stufen. Stufe A, durch die Ablehnung Israels werden die Heiden bekehrt. Und Stufe B, durch den Glauben der Heiden werden die Israeliten zur Eifersucht gereizt. Und Paulus sagt das hier im Vers 14, indem ich die zur Eifersucht reize. Ich will die eifersüchtig machen. Und dann könnte man ja fragen, ist das ein legitimes Motiv? Ist Eifersucht nicht immer etwas Negatives? Lassen Sie uns mal überlegen. Was bedeutet eifersüchtig machen? Generell jemanden auf etwas hungrig machen, was ein anderer ebenfalls besitzt. Definieren wir es mal so. Jemanden auf etwas hungrig zu machen, was ein anderer ebenfalls besitzt. So. Wenn das Ziel meiner Begierde etwas Gutes ist und wenn dieses Objekt in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, dann bedeutet eifersüchtig machen nichts Schlechtes. Also zum Beispiel ist es gesund, einen Apfel zu essen. Das ist Ziel der Begierde, ist gut. Es stehen genügend Äpfel zur Verfügung. Dann sollten wir andere darauf eifersüchtig machen, selber möglichst viele Äpfel zu essen. Oder hier, es ist gut, zu Jesus zu gehören. Es ist gut, Gott zu ehren, indem wir an Jesus glauben. Es ist gut, Vergebung seiner Sünden zu haben. Und Jesus hat ausreichend Kapazität, sich um alle zu kümmern, die zu ihm kommen. Dann ist es gut, wenn Paulus seine Volksgenossen eifersüchtig macht. Und dazu trägt auch bei, dass möglichst viele Heiden sich bekehren. Das ist die Logik hier. Es ist hochinteressant, ihr Lieben. Und in dem Wort eifersüchtig steckt auch das Wort für Eifer drin. Und damit finden wir jetzt hier eine zweite ganz wichtige Haltung, mit der wir unseren Ungläubigen, wenn ich das so sagen darf, begegnen sollen, die wir hier von Paulus wirklich ins Herz gelegt bekommen. Hoffe auf ihre Bekehrung. Denken Sie mal an die Ungläubigen, mit denen Sie zu tun haben. Halte dich an Gottes Plan. Hoffe auf ihre Bekehrung. Paulus weiß sich da auf dem sicheren Boden der biblischen Prophetie, was die große Zukunftsperspektive angeht. Das hatten wir ja schon gesagt. Aber er hat auch Hoffnung für seine Zeitgenossen, die jetzt leben. Er sagt nicht, ja, am Ende wird sich ja Israel bekehren, aber was wird mit denen jetzt, denen er jetzt begegnet auf der Straße? Was wird mit seinen Verwandten, die jetzt leben, mit seinen Studienkollegen, die mit ihm zusammen Rabbiner geworden sind? Was wird mit denen Ja, doch, es gibt Hoffnung, dass auch Juden sich bekehren. Auch Nikodemus hat sich nach allem, was wir wissen, bekehrt. Es gibt Hoffnung. Hoffe auf ihre Bekehrung. Und dann hat der Herr den Paulus auf einen Befund hingewiesen, der die Hoffnung noch ganz, ganz doll unterstützt hat. Und das ist Vers 16. Da sagt er, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teich. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Das sind zwei Bilder, die das Gleiche aussagen. Also Erstlingsgabe, das erinnert an 4. Mose 15, Vers 19 bis 21. Da hat Gott den Israeliten gesagt, vom Erstling eures Schrotmehls sollt ihr einen Kuchen mir als Hebopfer geben. Darauf bezieht sich das hier. Vom Erstling eures Schrotmehls einen Kuchen als Opfer für Gott. Und das heißt, das erste Stück wird dem Herrn geweiht. Das erste Stück. Und damit sollte ausgedrückt werden, eigentlich gehört dir alles. Eigentlich empfangen wir alles aus deiner Hand. Und wir geben dir das gewissermaßen als repräsentatives Zeichen für das Ganze, geben wir dir das erste Stück zurück. So ist es gemeint. Und wenn Gott dieses repräsentative Stück annimmt, segnet er damit das Ganze. Das ist die Logik des Hebopfers. Wenn Gott das repräsentative Stück annimmt, segnet er damit das Ganze. Und Paulus wendet das jetzt so an und sagt, wenn Gott den Abraham und die anderen Patriarchen angenommen hat, trotz ihrer Sünden, das war praktisch die Erstlingsfrucht, dann wird er auch seine Verheißung für die Nation des Ganzen erfüllen. Wenn Gott schon die Patriarchen angenommen hat und sie trotz Abraham, Isaak und Jakob, die waren ja auch teilweise nicht unproblematisch, aber er hat sie angenommen, er hat ihren Glauben ernst genommen. Er hat sie angenommen als Erstlingsfrucht. Dann wird er auch seine Verheißung für die Nation als Ganzes erfüllen. Dann werden auch immer wieder Israeliten zum Glauben kommen können. Und das gleiche Prinzip steckt auch in dem zweiten Bild, wenn die Wurzel gesegnet ist, dann auch die Frucht, wenn die Patriarchen von Gott durchgebracht wurden, dann auch ihre Nachkommen. Damit ist nicht gesagt, das müssen wir auch ganz klar sehen, dass jeder einzelne Israelit sich bekehren wird. Aber es ist gesagt, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat und dass es darum belastbare Hoffnungen für einzelne Israeliten gibt. Das weist Paulus mit diesem Vers 16 nochmal nach. Wenn Gott das Erstlingsstück angenommen hat, dann könnt ihr euch auch für das Ganze auf ihn verlassen. Also, hoffe auf ihre Bekehrung. Ihr Lieben, das ist das zweite Prinzip, das wir hier lernen sollen, im Hinblick auf unsere Ungläubigen. Natürlich, in den wenigsten Fällen handelt es sich bei unseren Ungläubigen um gebürtige Juden oder gebürtige Glieder des Volkes Israel. Das ist klar. Und deswegen können wir uns nicht auf alle heilsgeschichtlichen Verheißungen berufen, die dem Paulus hier zur Verfügung standen. Das ist die unterschiedliche Situation. Aber Gott gibt auch uns genügend Indizien an die Hand, die unsere Hoffnung für die Heiden, ich sag mal so auch für unsere Ungläubigen, immer wieder neu entfachen können. Und auch da gilt, genauso wie bei den Juden, Gott hat keine Allversöhnung verheißen, weder für die Juden noch für die Heiden. Da sitzen wir schon mal im gleichen Boot, da sind die Heiden schon mal nicht im Nachteil, wenigstens kann man sagen. Aber es gibt starke Zusagen. 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allen Menschen. Es wendet sich auch an die Heiden. Und diese weite Perspektive, ne, sein Ruf, seine Einladung wendet sich an alle. Der Jesus hat gesagt, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er hat im Missionsbefehl gesagt, geht hin in alle Welt und sagt das Evangelium allen Völkern. Darauf können wir uns stützen. Und noch etwas, das ist so wunderbar, Jesus will, dass sein Haus voll wird. Und deswegen, wenn sie mal entmutigt sind, im Hinblick auf die Ungläubigen, um die sie sich bemühen, dann lesen Sie unbedingt Lukas 14. Lesen Sie unbedingt dieses wunderbare Gleichnis vom Gastmahl, wo der Herr sagt, ich will, dass mein Haus voll wird. Jesus will, dass sein Haus voll wird. Und dann haben die ganzen Erstgeladenen abgelehnt. Und dann schauen Sie mal, wie das Gleichnis weitergeht. Lukas 14, ab Vers 22, da erfährt der Knecht, ab Vers 21, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht kommt zurück und sagt, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist noch Platz da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Das ist eine Zusage. Das ist eine Ansage Gottes und das ist eine Riesenermutigung für unsere Mission unter den Ungläubigen. Jesus will, dass sein Haus voll wird und Gott hat versprochen, dass sein Wort wirksam ist. Jesaja 55, es wird nicht leer zurückkommen. und speziell hat er dem Gebet eine große Verheißung gegeben. Und Gott hat den Christen auch verheißen, dass sein Haus gesegnet wird. Das ist nochmal eine besondere Verheißung für Angehörige. Das ist nicht die Garantie, dass sich alle, die in diesem Hause leben, bekehren werden. Aber es ist eine besondere Hoffnungsperspektive für das Haus. Das heißt, für diese Familie als solches. Wenn Paulus dem Kerkermeister von Philippi auf dessen entsetzte Frage, was soll ich tun, in Apostelgeschichte 16, Vers 31 sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Was für eine Zusage. Nicht die Garantie, dass sich jedes einzelne Familienmitglied bekehren wird, aber was für eine Zusage diesem Haus gegenüber. Und dieses Argument, was wir hier in unserem Text in Römer 11, Vers 23 haben, das gilt nicht nur gegenüber den Juden, sondern auch gegenüber den Heiden. Wenn Sie schauen, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben beharren, also die Juden, die sich bekehren, werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Das heißt, Gott kann alles. Gott kann auch die verlorenen Gegangenen wieder einsammeln und zurückbringen. Und darum hoffe auf ihre Bekehrung. Genauso wie Paulus haben wir deutliche göttliche Zusagen im Rücken. Genauso wie Paulus haben wir starke Argumente im Rücken, um auf die Bekehrung noch vieler, vieler Ungläubiger zu hoffen und dafür zu beten und darauf hinzuwirken. Halte dich an Gottes Plan und hoffe auf ihre Bekehrung. Und dann ein letztes Prinzip, was Paulus uns hier zeigt, das wir noch kurz uns anschauen wollen. Drittens, hüte dich vor Hochmut. Das ist das dritte Prinzip, was wir für unser Verhalten gegenüber den Ungläubigen hier erkennen. Hüte dich vor Hochmut. Und das sind die Verse 17 bis 22. Wollen wir noch kurz die Linie durchziehen. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, nämlich der Juden, Vers 17, und du als ein wilder Ölzweig, also Heide, unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst, Klammer auf, könnte man sagen, nur, Klammer zu, durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Also es ist das Dritte, was Paulus uns hier für unsere Haltung gegenüber den Ungläubigen ins Herz schreibt, hüte dich vor Hochmut. Und Sie sehen schon, er nimmt das letzte Bild von der Wurzel und den Zweigen nochmal auf. Und dieses Bild ist jetzt dieser Olivenbaum. Der Olivenbaum war im Alten Testament ein Bild für das Volk Israel. Können Sie in Jeremia 11, Vers 16 und 17 und in Hosea 14 nachlesen, ein Bild für das Volk Israel. Und Paulus erweitert dieses Bild jetzt. Paulus verwendet jetzt den Olivenbaum als Bild für die gesamte Familie Gottes aus Gläubigen, Juden und Heiden. Und dann sagt er in Vers 17 über die ungläubigen Juden, die sind wie Zweige, die ausgebrochen wurden, obwohl sie ja leibliche Nachfahren Abrahams sind, aber weil sie Jesus verworfen haben, ausgebrochen aus diesem ursprünglichen Feigenbaum, aus diesem ursprünglichen Olivenbaum, der mal das Volk Israel war und jetzt für die gesamte Familie steht. So, und dann kommen die gläubigen Heiden, die sind wie nachträglich eingepfropfte wilde Zweige. Also die wilden Zweige sind wir Heiden, nachträglich eingepfropft, eingepflanzt und wir bekommen plötzlich Anteil an dieser Wurzel. Und wir haben schon in Vers 16 gesehen, die Wurzel, das sind wahrscheinlich die Patriarchen gemeint, also die Heilsverheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und die jetzt auch uns zugutekommen, nämlich dass wir durch den Glauben an den Messias gerettet werden. Also die Wurzel, das war die Heilsverheißung an Abraham, das sind die Patriarchen. Deswegen singen die Kinder auch, Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du, so preisen wir den Herrn, Ballera. Also und Vers Kapitel 4, Vers 16 im Römerbrief hatte Paulus das auch geschrieben. Abraham, unser Vater. Und das taucht jetzt hier wieder auf. Die Wurzel, die Heilsverheißung, die Gott schon dem Abraham gegeben hat. Und davon zehren wir. Er wird uns in seiner Gnade beschenken. Und dann ist hier noch so schön die Rede von der Fettigkeit dieses Olivenbaums. Also diese Fettigkeit, die meint Gottes Gnade, seinen Segen, die persönliche Beziehung, die wir zu Gott haben können. An all dem dürfen wir jetzt partizipieren. All das dürfen wir als Heiden jetzt haben. Wir sind dazugekommen, wir sind eingepfropft worden. Wir haben Anteil davon bekommen. Welche große Gnade. Und einige vorwitzige Ausleger haben dem Paulus hier gartentechnische Unwissenheit vorgeworfen, nach dem Motto, so ein unpraktischer Intellektueller aus der Stadt, der vom Landleben keine Ahnung hat. Warum? Sie haben gesagt, er hat das Beispiel nicht ganz richtig verwendet, weil nämlich das übliche Verfahren ist, dass man kultivierte Zweige einpfropft und nicht wilde Zweige. Bis dann der Historiker Sir William Ramsay herausfand, dass es diese seltsame Methode in Ausnahmefällen damals wirklich gab, dass man auch wilde Zweige einpflanzte in bestimmten Situationen, einpfropfte. Und wir können sagen, Paulus hat sein Predigtbeispiel also doch genau analysiert, bevor er es verwendet hat, bevor er uns Heiden mit diesen wilden, unkultivierten Zweigen verglich. Das sind wir, hüte dich vor Hochmut. Wir haben keine besondere Qualität, die wir mitbringen, sodass Gott froh sein müsste, dass er auch noch ein paar Heiden dazu bekommt. Wir haben das nicht verdient. Wir sind sowas von hundertprozentig auf Gottes Gnade angewiesen, genauso wie Israel auch. Wir Heiden sind historisch nachträglich dazugekommen, wenn man so will. Aber wir dürfen auch wissen, dass Gott uns von Anfang an mit auf der Rechnung hatte. Denn wenn Sie mal nachlesen in 1. Mose 12, als Gott den Abraham beruft, was hat er da gesagt schon? Durch dich sollen auch die Heiden mal gerettet werden. Das heißt, Gott hatte uns von Anfang an auf der Rechnung. Aber dann hat er historisch begonnen mit Israel und dann kamen wir dazu. Und jetzt gehören wir dazu. Und überlegen Sie mal, als der Heide Zachäus sich bekehrt, was sagt Jesus dem Heiden Zachäus nach seiner Bekehrung? Auch er ist jetzt ein Sohn Abrahams. Und das meint genau diese Stelle hier. Die Wurzel trägt dich nicht, du trägst die Wurzel. Auch du hast jetzt Teil, auch du partizipierst jetzt an dieser Gnadenverheißung, die Gott schon den Patriarchen gegeben hat, die sich dann in Jesus erfüllt hat und in du jetzt auch als wilder Zweig reingepropft wirst und du darfst dazugehören und freue dich und sei dankbar. Und das ist die Situation. Jetzt sind wir gewissermaßen in der Gemeinde Jesu auf gleicher Augenhöhe zusammengestellt, Juden und Heiden. Aber wir Heiden haben nicht den geringsten Grund, mit Hochmut, Selbstgerechtigkeit oder Verachtung auf die ungläubigen Juden herabzublicken. Das will Paulus nochmal sagen. Und die Historiker haben Indizien dafür gefunden, dass es schon im ersten Jahrhundert eine ziemlich ausgeprägte Abneigung bei manchen Heiden gegenüber den Juden gab. Das ist wie so eine Vorform des Antisemitismus, wenn Sie so wollen. Kann man schon zu dieser frühen Zeit ausfindig machen. Es gab aber übrigens auch eine ausgeprägte Abneigung vieler Juden gegenüber den Heiden. Und dann kamen sie in einer Gemeinde zusammen, muss man sich mal so vorstellen. Und natürlich, das waren alles noch Menschen. Auch die bekehrten Juden-Christen waren Menschen, die bekehrten Heiden-Christen waren Menschen. Und da war es bestimmt nicht immer leicht, auch in der Gemeinde in Rom, an die dieser Brief zuerst ging, nicht immer leicht, diese Eierschalen der früheren Abneigung einfach abzuschütteln. Das klebte denen noch so an ihrem Leben dran. Und Paulus sagt, Leute, kein Hochmut. Ihr seid alle in gleicher Weise auf Jesus angewiesen und von ihm gerettet. Und deshalb warnt Paulus auch uns ganz nachdrücklich, und das gilt eben nicht nur gegenüber Israel, sondern das gilt, wie wir gesehen haben, generell gegenüber den Ungläubigen. Vers 18, überhebe dich nicht gegen die Zweige. Und am Ende von Vers 20 nochmal, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und damit setzt Paulus uns allen in unseren Herzen ein Stoppschild, was unsere innere Haltung gegenüber den Ungläubigen betrifft. Er sagt, hüte dich vor Hochmut. Und das erste Argument, was er nennt, die Wurzel, diese Heilsverheißung von Abraham, die trägt dich und nicht du sie. Du hast es hundertprozentig geschenkt bekommen. Hundertprozentig geschenkt durch Gottes Verheißung und Gottes Gnade und Gottes Kraft. So, und dann kommt diese mögliche Gegenfrage in Vers 19. Ja, aber immerhin sind ja die anderen, die ungläubigen Juden, rausgebrochen worden, damit ich drin bin. Bin ich ja wohl doch was Besonderes. Und dann sagt Paulus, Vers 20, das nächste Argument, wodurch bist du drin? Durch den Glauben. Und wodurch sind die raus? Durch den Unglauben. Junge, es hängt allein am Glauben. Das ist nicht deine Leistung. Und dann das nächste Argument am Ende von Vers 20. Und darum solltest du, lieber Heidenchrist, dir nicht selbstgefällig auf die Schulter klopfen. Was kann Gott froh sein, dass ich jetzt Christ bin? Sondern, wenn schon eine Emotion angebracht ist, sagt Paulus, dann welche? Furcht. Sei nicht hochmütig am Ende von Vers 20, sondern fürchte dich. Warum? Wovor sollst du dich fürchten? Fürchte dich vor deiner Arroganz. Fürchte dich vor deiner eigenen Versuchung zur Selbstgerechtigkeit. Und fürchte dich vor Gottes Heiligkeit. Und dann zeigt uns Paulus nochmal Gottes Wesen. Und in Vers 21 sagt er, wohin es führt, wenn jemand meint, er könne sich auf sich selbst verlassen. Das siehst du doch an den alten Zweigen. Wenn Gott schon die natürlichen Zweige, also die jüdischen, die israelischen Zweige, nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. wenn du plötzlich anfängst, auf deine eigene Karte zu setzen und nicht mehr auf Gottes Gnade. Und dann sagt er in Vers 22, guck dir Gottes Wesen an, die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, die abgefallen sind, die Güte aber gegen dich. Deswegen konntest du ja dazukommen, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Und das erinnert sehr an diesen Vers in 1. Korinther 10, Vers 12, wo Paulus den Leuten zuruft, den Christen, wer stehe, möge wohl zusehen, dass er nicht falle. Hüte dich vor Hochmut. Letzte Bemerkung dazu. Paulus sagt hier nicht, ich sage das mal ganz deutlich, dass ein echter Gläubiger, der wirklich zu Jesus gehört, seine Rettung wieder verlieren könnte. Das sagt Paulus hier nicht. Das hatte er ja in Römer 8 klargestellt, dass der Herr seine Leute durchbringt, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden kann, dass uns nichts mehr aus seinen Armen rausreißen kann. Also er sagt nicht, pass auf, du Christ, vielleicht verlierst du deinen Heil ja doch noch. Aber was sagt er den echten Christen? Er sagt den echten Christen, du hast nicht den geringsten Grund, selbstgerecht zu sein. Du hast nicht den geringsten Grund, selbstsicher auf die Ungläubigen herabzusehen, weil du in dir nicht besser bist als sie und weil du an dir selbst nicht besser bist als sie. Und darum, du Christ, hör auf, dich an falsche Dinge zu klammern und hör nie auf, dich an Jesus zu klammern und allein auf seine Gnade zu hoffen und allein auf seine Vergebung zu hoffen. So nur kommst du ans Ziel. Und verlass dich für deine Rettung niemals, niemals auf irgendetwas anderes als auf Jesus selbst und seine Vergebung. Niemals auf etwas anderes. Und bestimmt gab es auch damals, wie zu allen Zeiten, Mitläufer, die sich Christen nannten, aber die nicht wirklich glaubten. Und bei denen hofft Paulus sicher, dass sie sich bei diesen Versen ertappt fühlen, dass der Heilige Geist diese Verse benutzt, um sie wachzurütteln, wenn sie das lesen. Es könnte geschehen, dass du auch rausfällst gewissermaßen. Und bestimmt hofft Paulus, dass sie dazu bewegt werden, sich jetzt ganz an Christus zu hängen und sich nicht mehr auf die eigenen Möglichkeiten zu verlassen. Genauso wie es im jüdischen Volk viele Mitläufer gab. Mitläufer, die Gott nicht wirklich glaubten und die deshalb ausgebrochen wurden. Und so gibt es sicher auch in dieser neu zusammengesetzten Familie aus Judenchristen und Heidenchristen das, was wir Scheinzweige nennen könnten. Also Zweige, die im Grunde genommen gar nicht richtig in den Ölbaum eingepfropft waren und deswegen auch wieder rausfallen können. Und sehen Sie, woran erinnert uns das? An den letzten Sonntag, als wir hier Johannes 15 ausgelegt haben. Und da haben wir genau das Gleiche. Also die Scheinzweige, die nicht wirklich dazu gehören, zu diesem Olivenbaum. Das sind die gleichen Menschen wie die Reben, die nicht wirklich richtig die Verbindung zum Weinstock hatten. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, die Reben, die keine Frucht bringen, sind Reben, die nicht wirklich richtig mit dem Weinstock verbunden sind. Denn wären sie mit dem Weinstock richtig verbunden, würden sie Frucht bringen. Das sind Scheinchristen. Das sind Leute, die irgendwie in irgendeiner Verbindung zu Jesus stehen, aber die nicht wirklich ihm ihr Leben ausgeliefert haben, die nicht wirklich zugegeben haben, ich brauche dich, Jesus, und deine Vergebung und deine Rettung. Mein Leben hängt an dir und an deiner Gnade. Sondern das waren Leute, die zu diesem Schritt nie bereit gewesen sind, die immer irgendwie mit Jesus verbunden waren, aber nicht wirklich. Und das hat sich dann daran gezeigt, dass sie keine Frucht gebracht haben. Und so ist es mit denen hier, mit diesen Zweigen, wo Paulus sagt, pass auf, wenn er die rausgenommen hat, dass du dich nicht auf dich selbst verlässt. Denn die einzige Gewissheit, die du hast, ist Christus. Wissen Sie, immer wieder kommen Menschen zu mir, die sagen, woher kann ich das wissen? In mir fühle ich so wenig geistliches Feuer und geistliche Freude. Woher kann ich das wissen, dass ich nicht zu diesen Zweigen gehöre und zu diesen Reben, die gar nicht richtig angeschlossen sind? Und dann versuche ich, diesen Menschen deutlich zu machen, es gibt einen Hort der Gewissheit und der Sicherheit. Und das ist die Verheißung, die Gott dir gibt in seinem Wort. Das ist der Fels der Gewissheit. Und dann kann ich immer wieder sagen, halte dich an ihn, stütze dich darauf, gib das ihm gegenüber zu und sag, ich weiß, dass ich dich brauche und dass ich es aus mir raus nicht sichern kann. Und du bist nirgendwo sicherer und gewisser, als wenn du dich an das klammerst, was der Herr dir in seinem Wort als Verheißung gegeben hat. Und er hat garantiert, dich durchzubringen. Und manchmal ist das gerade geistlich sehr heilsam, diese eigene Unfähigkeit zu erkennen, weil uns das auch wieder vor diesem Hochmut bewahrt. Und weil uns das immer wieder daran erinnert, wie völlig wir angewiesen sind darauf, dass Jesus uns festhält und uns durchbringt. Und Das ist dann, wie gesagt, der beste Schutz gegen Hochmut und falsche Selbstsicherheit. Und man wird das daran merken, wie du Ungläubigen begegnest. Wenn du um deine eigene Zerbrechlichkeit weißt, dann wird man das daran merken, wie du den Ungläubigen begegnest. Mit Demut und Sanftmut, aber auch mit Entschiedenheit. Ich fasse zusammen. Wir haben hier in diesem Text von Paulus drei Anweisungen bekommen, wie wir den ungläubigen Menschen in unserem Umfeld begegnen sollen. Und liebe Geschwister, lasst uns versuchen, das umzusetzen, auch in der neuen Woche jetzt. Und lasst uns die Chance erkennen, die darin besteht, dass der Herr uns noch mitten in dieser Welt lässt. Dass wir überhaupt noch die Chance haben, Ungläubigen zu begegnen und Ungläubige die Chance haben, uns zu begegnen. Dass wir nicht in irgendeinem christlichen Ghetto hinter dicken Mauern wohnen, wo wir gar nicht mehr an die rankommen, sondern dass der Herr uns noch mitten da hineinstellt. Und dann bedenke, halte dich an Gottes Plan, das war das Erste. Ich bringe meinen Dienst zu Ehren. Halte dich an Gottes Plan. Zweitens, hoffe auf ihre Bekehrung. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten kann. Und drittens, hüte dich vor Hochmut. Überhebe dich nicht, Vers 18. Sei nicht hochmütig. Und ihr Lieben, wenn wir das umsetzen wollen, dann brauchen wir viel Gnade. Und wir wollen den Herrn wirklich darum bitten, dass Jesus unsere Herzen wirklich so weich knetet, dass wir ein Segen werden für die Ungläubigen, die er uns über den Weg schickt. Und deswegen schließe ich mit einer Geschichte, die Pastor Heinrich Kemner erlebt hat und die nochmal genau diese Demut deutlich machen soll. Er hatte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Jugendversammlung gehalten, wurde dann auf der Rückfahrt mit dem Auto von der Polizei angehalten, wegen der üblichen Verkehrskontrolle. Und Kemner stellte fest, er hatte seine Papiere vergessen. Fahrtenbuch, Fahrzeugschein. Er stellte sich als Gemeindepfarrer vor. Das versuche ich auch manchmal, wenn die Polizei mich anhält. Aber das half in dem Fall nicht. Er bekam einen Verweis, eine Vorladung zum Militärgericht. Und als er Tage später dort erschien, sagte der Polizist, der ihn kannte, oh, das ist gut, Herr Pfarrer, dass Sie sich diesen Laden mal anschauen. Die da drin haben es bestimmt nötig, dass Sie mal die richtige Weiche finden. Gut, dass Sie da sind. Und Kemner sagt, als ich ihm sagte, dass ich auch zu dieser Gesellschaft gehöre, wollte er mir erst gar nicht glauben. Erst die Vorladung überzeugte ihn. Und Kemner schreibt, da saßen sie nun alle auf der langen Sünderbank. Schuldige Leute, rabiate und bedrückte, zweifelhafte Existenzen vom Schwarzmarkt, grell bemalte Frauen mit verhärmten Gesichtern. Und mitten auf der Bank war noch ein Platz. Sollte ich mich in diese Gesellschaft setzen? War das mein Platz? Wieder öffnete sich die Tür und der englische Gerichtsoffizier trat ein. Er kam sofort auf mich zu, fragte, ob ich der Pfarrer sei. Als ich bejahte, gab er mir die Hand und meinte, die Kirche erfasse ja wohl jetzt ihre Stunde, dass sie sich auch hier zur Seelsorge einfinde. Und wieder muss ich ihn über den Irrtum aufklären. Das war fast noch schwieriger als draußen bei den Polizisten. Schließlich setzte ich mich dann doch auf die Sünderbank und überreichte ihm die Vorladung. Und sein Wohlwollen machte sofort der Amtsmiene Platz. Er nickte mir zu und verließ den Raum. Am Ende sagt Kemner, die geringe Geldstrafe habe ich gern bezahlt. Aber wichtiger war mir die Lektion über meine innere Haltung. Wie ernst zähle ich mich zu den Sündern? Sei es als Christ zu den erlösten Sündern. Über der Sünderbank, die Gott mit dem Kreuz Christi gebaut hat, steht in Riesenlettern das Wort aus Römer 2. Denn es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Und werden umsonst gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung, die allein durch Jesus Christus geschehen ist. Ihr Lieben, wenn wir das begriffen haben, dann sind wir wirklich vorbereitet, um für die Ungläubigen in unserem Umfeld ein echter Segen zu werden. Herr, und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen so im guten Sinne weich machst, dass du uns unseren Hochmut wegnimmst und uns neue Hoffnung schenkst, auch für so manchen Ungläubigen, den wir vielleicht schon lange aufgegeben haben. Herr, dass wir ihnen dienen können, zu deiner Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.